Es geht heute weiter in der Predigtreihe durch das Johannesevangelium. Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 49 bis 58. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Johannes 6, Verse 49 bis 58. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Ich habe in der Vorbereitung händeringend nach einer Bibelübersetzung gesucht, die dieses Wort, das mit Fleisch übersetzt wird, nicht so übersetzen würde, sondern mit Leib, weil das ist die richtige Übersetzung. Aber ich habe es dabei belassen. Die Hoffnung für alle, zum Beispiel übersetzt mit Leib, das ist richtig, aber sie hat manch andere Schwächen. Deswegen haben wir gesagt, okay, ich lese das vor, nehmt es in Kauf, dass die erste Vorstellung die ist, Jesus redet von Kannibalismus. Er verteilt sein Leib unter so viele Menschen wie möglich, sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Also Jesus spricht natürlich sehr pointiert, aber Kannibalismus spielt da keine Rolle. Und die ersten Zuhörer haben es auch nicht so verstanden, als würde Jesus hier davon, also in irgendeiner Weise wörtlich davon sprechen, man müsste ihn anknabbern, möglichst roh. Ne, ja, so das Bild ist eher so. Ne, also wenn man mein Fleisch essen, mein Blut, also zeitgleich, ne, also wie so ein wildes Tier in der Serengeti. Um das, was Jesus hier sagt, zu verstehen, muss man vertraut sein, womit mit dem Alten Testament. Ist wie so oft. Das Thema der Predigt: Wie vertraut bist du mit Jesus Christus? Oder anders gefragt: Wenn Jesus so vom Essen seines Leibes und Trinken seines Blutes redet, ist das für dich eher befremdlich oder weißt du, was Jesus damit meint? Also Jesus meint damit etwas. Jesus spricht vorher vom Glauben. Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Diese Rede wird jetzt für ein paar Verse, wenn man so will, ersetzt. Wenn jemand seinen Leib isst und sein Blut trinkt, hat er das ewige Leben. Und man muss es irgendwie kombinieren. Offensichtlich wird das, was Jesus mit Glauben meint, hier näher erklärt. Und wir müssen irgendwie genau gucken, was meint er denn damit? Ich habe zwei Predigtpunkte. Der erste lautet, die Notwendigkeit, du musst den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken, um mit ihm vereint zu sein. Bei diesem ersten Punkt, da werden wir uns einiges im Predigttext vor Augen führen. Im zweiten Punkt, da geht es dann vor allen Dingen um die Anwendung. Wie kannst du den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken? Weil das ist schon mal die erste Beobachtung. Jesus sagt dies offensichtlich nicht nur den Jüngern, die jetzt da sind, sondern das, was Jesus sagt, gilt für alle Jünger. Also auch jetzt in der Zeit, wo Jesus nicht leiblich hier ist, gilt es, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Vielleicht nochmal Vers 51 ist da sehr, sehr wichtig. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, und jetzt führt Jesus dieses Bild ein, dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Leib. / Fleisch. Also ich habe euch schon mal aufgeklärt, wie ich das meine, ne? Leib. Ich gebe ihn hin für das Leben der Welt. Also hier schon mal die andere, das Leben der Welt, wo irgend Menschen zum echten Glauben an Jesus Christus kommen, ist das damit verbunden, dass sie seinen Leib essen. Jeder Mensch, der gerettet werden will, muss den Leib von Jesus essen. Bildlich gesprochen. Und da sitzen dann die Juden ein, Vers 52. Johannes berichtet, unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass es dort zwei geteilte Lager gegeben hätte. Die einen hätten Jesus zugestimmt und die anderen nicht. Sondern das war eine Auseinandersetzung, wo es eher darum ging, wie absurd ist das eigentlich, was Jesus da gerade über sich gesagt hat. Und daran knüpft Jesus dann an und legt nach. Er spricht dann insgesamt 6-mal davon, dass man seinen Leib essen muss. Sonst hat man keinen Teil an ihm. Man ist nicht mit ihm vereint, wenn man nicht seinen Leib isst und sein Blut trinkt. Ja, es gibt tatsächlich Ausleger, die deuten den Ablauf der Auseinandersetzung hier so, dass Jesus, nachdem er vorher klar vom Glauben an ihn gesprochen hat und die Leute das abgelehnt haben, würde er seine Zuhörer jetzt foppen. Also er würde bewusst jetzt so reden, dass man ihn missverstehen konnte. Nicht musste, aber ihn missverstehen konnte, dass er jetzt frei heraus von Kannibalismus spricht. Und dass die Leute das auch so verstanden hätten. Also so nach dem Motto, der eigentliche Skandal wäre jetzt der für die Leute, Jesus redet hier vom Kannibalismus. Das ist Quatsch. Jesus redet nicht von Kannibalismus und die Leute haben ihn auch nicht so verstanden. Die Frage ist natürlich, wie haben sie ihn verstanden? Und wie sollen wir das verstehen? Hier hilft's eine Menge, sich mit dem Alten Testament ein bisschen vertraut zu machen, wo es um Opfer geht. Ne? Fleisch essen, Leib essen, Blut trinken lassen wir mal weg. Das ist sowieso verboten im Alten Testament. Aber im Alten Testament sind diejenigen, die Opfer darbringen, sehr eng mit diesen Opfern verbunden. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Wer eine Bibel dabei hat, mag das mal mit aufschlagen. 3. Mose, Kapitel 1. 3. Mose, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Da gibt's Anordnungen für freiwillige Opfer. Und zwar an erster Stelle steht dann das Brandopfer. Es geht hier um ein Opfer, das ein Jude, ein Israelit, darbringen kann, wenn er will. Es gibt keinen besonderen Anlass, den von außen, sondern der Israelit möchte Gott seine Dankbarkeit, seine Hingabe zum Ausdruck bringen und gibt ein Brandopfer. Vers 2. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfer darbringen will, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen. Schon mal ein erster Hinweis. Der Betreffende, der das Opfer darbringen will, liefert es nicht beim Priester ab und sagt ihm, mach mal, sondern er soll sie darbringen. Vers 4. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Das macht nicht der Priester. Der das Opfer darbringt, schächtet es. Okay, Vers 5. Die Söhne Aarons, die Priester sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar springen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und er, nicht der Priester, sondern der Darbringende, soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und dann wieder, die Söhne Aarons sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er, der Darbringende, mit Wasser waschen. Das ist also jetzt so ein Wechsel, ne, von Handlungen, die bei der Opferhandlung vollzogen werden. Und der Priester, der macht eigentlich die wenigste Arbeit. Er macht die Arbeit, die mit dem Altar verbunden ist. Aber das Opfer darbringen, schlachten, zerteilen, Gedärme waschen, das macht der Darbringende. Das ist also, und das ist bei anderen Opfern dann auch so. Beim Brandopfer, beim Speisopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Der Darbringende, der für sich etwas darbringt, ist in dieser Weise mit involviert. Okay, hier beim Brandopfer ist jetzt nicht davon die Rede, dass etwas noch gegessen wird, ne? Weil das Brandopfer wird ganz in Feuer dargebracht. Es gibt dann das Gemeinschaftsopfer oder hier in der Elberfelder wird das Heilsopfer als Heilsopfer bezeichnet. Da verrichtet der Darbringende all diese Handlungen und isst dann ein Stück von dem Fleisch, das gebraten worden ist, mit Angehörigen oder Freunden in Gegenwart Gottes in der Nähe des Heiligtums. Dann hört sich das schon mal ein bisschen anders an, vor diesem Hintergrund, wenn Jesus sagt, ihr müsst den Leib des Menschensohnes essen, also ihr müsst mich irgendwie als euer Sühneopfer ansehen lernen. Ich bin euer Sühneopfer. Und jetzt fügt Jesus in seiner bildlichen Redeweise etwas hinzu. Jetzt ist nicht mehr nur die Rede davon, dass sein Leib gegessen werden soll, sondern auch, dass sein Blut getrunken werden soll. Und Jesus spricht hiermit noch deutlicher von seinem bevorstehenden Sühnetod. Und auch dies konnte seinen Zuhörern, die sich so ein bisschen im Alten Testament auskannten, nicht verborgen bleiben. Natürlich jetzt Blut trinken, das ist bewusst ärgerlich zum Ausdruck gebracht, aber dass das Opfer blutet, das ist kein Problem vom Alten Testament her. Wieder drittes Buch Mose, Kapitel 16 von Vers 15, da wird die Bedeutung des Blutes von Opfertieren beschrieben. Aaron soll den Ziegenbock schlachten, der als Sühneopfer für das Volk bestimmt ist. 3. Mose 16 von Vers 15. Er soll sein Blut hinter den Vorhang bringen und auf die Deckplatte der Lade sowie vor ihr auf die Erde sprengen, genau wie er es mit dem Blut des Stieres gemacht hat. Auf diese Weise soll er Sühnung für das Allerheiligste erwirken, das durch die Sünden der Israeliten befleckt worden ist. Dasselbe soll er für das Zelt der Begegnung tun, das mitten im Lager der Israeliten steht und durch ihre Verfehlungen unrein wird. Anschließend soll Aaron zum Altar, der vor dem Heiligtum steht, hinausgehen und auch für ihn Sühnung erwirken. Er soll etwas von dem Blut des Jungstieres und vom Blut des Ziegenbockes nehmen und es ringsherum an die Hörner des Altars streichen. Dann soll er mit dem Finger siebenmal Blut an den Altar sprengen, um ihn zu reinigen und von allen Verfehlungen der Israeliten zu heiligen. Also, das Blut des Opfertieres ist hier so viel wie die Währung, mit der Schuld und Sühne bezahlt wird. Weil das Opfertier an Blutverlust gestorben ist, ne, wenn man als Schlachtung Schächtung vollführt, dann ist Blutverlust die Ursache für den Tod des Tieres. Und deswegen ist das Blut dann auch, wenn man so will, die Währung des Lebens, mit der Sühnung vollzogen wird. Also das Blut symbolisiert das stellvertretend dargebrachte Leben des Opfertieres, und Jesus unterstreicht mit der Rede von seinem Blut, dass er seinen Leib als stellvertretendes Sühneopfer für uns hingeben wird. Also, Jesus knüpft an das Alte Testament mit seinen Opfervorschriften an, auch wenn er davon spricht, dass man seinen Leib essen soll. Was ist vielleicht das bekannteste Opfer, bei dem Gott anordnet, dass die Israeliten es essen sollen? Das Passa. Beim Passa wird deutlich, wer davon nicht isst, hat keinen Teil an dem Heil, das Gott durch das Passa schenkt. 2. Mose, Kapitel 12 von Vers 8. Sie sollen das Fleisch am Feuer braten und es in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Ihr dürft nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen. Die Reste müsst ihr verbrennen. Also es gibt beim Passa das heilige Opfer und eine heilige Zeit. In der Nacht des Passas muss von dem Fleisch dieses Passas gegessen werden. Nach Morgengrauen darf man nicht mehr davon essen, weil es besonderes Fleisch ist. Fleisch des Passas. Gut, Jesus spricht jetzt darüber hinaus, dass man sein Fleisch, seinen Leib essen soll, auch davon, dass wir sein Blut trinken müssen, um Anteil am ewigen Leben zu bekommen. Und hiermit durchbricht Jesus bewusst und sehr schroff den alttestamentlichen Hintergrund von den Sühneopfern. Weil hier galt 3. Mose 17 von Vers 10, wenn ein Israelit oder ein Fremder unter euch irgendwelches Blut zu sich nimmt, werde ich mich gegen ihn wenden und aus der Mitte seines Volkes ausrotten. Denn im Blut ist das Leben. Ich habe bestimmt, dass Blut zum Altar gebracht wird, um Sühnung für euer Leben zu erwirken. Weil im Blut das Leben ist, schafft es Sühne. Nichts Magisches. Im Blut ist symbolisch das Leben des ausgebluteten Tieres. Das Tier ist an Blutverlust gestorben, das Blut ist die Währung für die Sühne am Altar. Darum habe ich den Israeliten gesagt, niemand von euch darf Blut essen, auch der Fremde, der unter euch wohnt, soll kein Blut essen. Okay, wenn Jesus jetzt im wörtlichen Sinne davon gesprochen hätte, wir sollten sein Blut trinken, dann hätte er hier den Anordnungen aus 3. Mose klar widersprochen. Aber Jesus spricht eben sinnbildlich davon, dass wir sein Blut trinken müssen, um mit ihm vereint zu sein. Und den Juden war klar, dass Jesus in dieser bildlichen Weise von seinem Sühnetod sprach, und worüber sie sich dann eigentlich geärgert haben, war, dass er als Messias sich als Sühneopfer dargeben wollte. Vers 56 fasst Jesus das nochmal zusammen. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Jesus geht hier offensichtlich davon aus, dass wir seinen Leib und sein Blut nicht nur einmalig zu uns nehmen, sondern fortdauernd. Seit 2000 Jahren nehmen alle Jünger von Jesus regelmäßig seinen Leib und sein Blut zu sich, sinnbildlich. Aber sie machen es seit 2000 Jahren und ohne dass sie das machen, haben sie kein ewiges Leben. Also offensichtlich geht es hier Jesus um eine gewisse Tiefendimension des Glaubens. Glauben. Jakobus sagt, die Dämonen glauben und haben Angst vor Gott. Im Evangelium spricht Gott selbst uns zu, dass er uns auf der Grundlage des Sühnetodes von Jesus gerecht spricht von allen unseren Sünden. Ihr könnt mal diese zentrale Stelle aus Römer 3 für euch vergegenwärtigen, von Vers 21. Da spricht Paulus darüber, dass Gott Christus als Sühneopfer eingesetzt hat für den Glauben. Also wer nicht daran glaubt, dass Jesus von Gott als Sühneopfer eingesetzt wurde für seine Sünden, der glaubt eigentlich gar nicht an Jesus. Also, wie vertraut bist du mit Jesus Christus? Wie stark ist die Botschaft von seinem stellvertretenden Sühnetod in deinem Herzen verankert? Wie groß ist deine Freude über Jesus, der sein Leben für dich am Kreuz hingegeben hat? Du musst sinnbildlich den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken, immer und immer wieder, um mit ihm vereint zu sein. Wie geht das? Und darum geht's im zweiten Predigtpunkt. Wie kannst du den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken? In Kapitel 6, Vers 48, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. In Kapitel 6, Vers 54 sagt er, wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Also die Folgen sind genau dieselben. Ewiges Leben haben durch Glauben, durch das Essen seines Leibes und das Trinken seines Blutes. Also wo eben vom Glauben die Rede war, spricht Jesus jetzt vom Essen seines Leibes und vom Trinken seines Blutes. Wahrscheinlich leiten sich wenigstens zwei Dinge daraus ab, dass Jesus diese Gegenüberstellung macht. An Jesus zu glauben ist nicht nur ein einmaliger Akt am Anfang des christlichen Lebens, sondern so wie wir das kennen mit unserem Leib, wir essen jeden Tag die Nahrung, die wir für unseren Leib brauchen. Und genauso weist Jesus jetzt darauf hin, du musst Tag für Tag sinnbildlich meinen Leib essen und mein Blut trinken, damit du am Ende das ewige Leben kriegst. Wenn du das nicht tust, gehst du verloren. Das entspricht nicht dem Glauben, ne? Sich einmal zu bekehren, einmal, ich sag mal, so ein Hochgefühl zu haben und dann danach lässt man Jesus einen guten Mann sein. Das ist nicht Glauben nach dem Neuen Testament. Es geht beim Essen des Leibes von Jesus und beim Trinken seines Blutes um die tagtägliche Gemeinschaft mit ihm, die wir im Vertrauen auf sein Wort suchen, begehren und erfahren. Wir lesen die Bibel, wir hören auf sein Wort, wir beten zum Vater in seinem Sohn Jesus Christus und halten die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern aufrecht. Und noch eine zweite wichtige Anwendung ergibt sich daraus. Eben ging es um die Dauer, um die fortwährende Verbindung mit Jesus Christus. Jesus stellt mit dieser Rede von seinem Leib und seinem Blut, die wir zu uns nehmen müssen, seinen Sühnetod ins Zentrum unseres Glaubens an ihn. Also, wenn wir an Jesus glauben und im Glauben ausharren, wie sieht das aus? Wir vertiefen uns immer wieder in dieses gottselige Geheimnis, dass wir es in Jesus Christus mit Gottes einzigem und ewigem Sohn zu tun haben, den der Vater aus Liebe für Sünder gegeben hat. Gottes Sohn ist vor 2000 Jahren Mensch geworden, er hat Fleisch und Blut angenommen, das Wort wurde Fleisch, Klammer auf, auch hier das bessere Wort wäre Leib oder Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Seit 2000 Jahren ist Gottes Sohn wahrer Gott und wahrer Mensch. Habt ihr das schon mal darüber nachgedacht? Seit 2000 Jahren und in alle Ewigkeit ist Gottes Sohn wahrer Gott und wahrer Mensch. Als wahrer Gott und wahrer Mensch hat Jesus sein Leben als Sühneopfer gegeben. Er hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Und allen, die ihm auf Grundlage dieses Evangeliums ihr Leben anvertrauen, die kriegen das ewige Leben. Diesen Gekreuzigten hat der Vater auferweckt und hat mit der Auferweckung eine neue menschliche Natur herbeigeführt, eine neue Menschheit, die durch Gottes Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch, in Ewigkeit angeführt wird. Das ist so dieses gottselige Geheimnis. Jesus Christus, wahrer Gott, er ist Teil des dreieinigen Gottes, wahrer Mensch, er ist Teil von Gottes Volk. Wie tief kann eigentlich die Gemeinschaft zwischen uns und Gott sein? Da musst du auf Christus gucken, wahrer Mensch und wahrer Gott. Also wenn Jesus davon spricht, dass wir seinen Leib essen und sein Blut trinken müssen, dann will er von uns, dass wir uns diese zentralen Wahrheiten des Evangeliums immer und immer wieder vor Augen führen. Ein Problem, das uns auch anhaftet, ist die geistliche Trägheit. Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz, also die Botschaft vom gekreuzigten Retter, ist für die normalen Menschen Blödsinn. Das trifft zu auf Atheisten, aber auch auf fromme Leute, die denken, dass sie zu ihrer Errettung ihr Teil, ihren Verdienst beitragen können. Und dann sagt Paulus, ich verkündige als Evangelium die Botschaft vom gekreuzigten Retter. Oder es gibt eine interessante Stelle, wo Paulus andeutet, welches Problem seine jüdischen Landsleute mit dem Evangelium hatten. Römerbrief Kapitel 10, Vers 3. Also spricht von den frommen Juden seiner Zeit, die das Gesetz für höher erachtet haben als Christus. Da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also ein Stück weit ist es so, wer an das Evangelium vom gekreuzigten Retter glaubt, der unterwirft sich der Gerechtigkeit Gottes. Was heißt das? Er erkennt an, dass er Rettung nur dadurch bekommt, dass Gott ihm zu 100% Gnade erweist in Christus und er nicht einen einzigen Verdienst dazu beiträgt, dass er das ewige Leben bekommt. Weil alle reden von Gnade, fromme Juden reden von Gnade, die Katholiken reden auch von Gnade. Sie behalten sich aber dieses kleine eigene Verdienst vor, das mit dazu beitragen soll, dass sie gerettet werden. Warum neigt der fromme Mensch dazu? Ja, weil er zur Eitelkeit, zur frommen Eitelkeit neigt. Auch wir neigen dazu. Und deswegen sagt Jesus, ihr müsst regelmäßig, sinnbildlich, meinen Leib essen und mein Blut trinken. Damit also in jeder Faser eurer Seele euch das klar ist, ihr seid allein aus Gnade gerettet. Vergebung der Sünden gibt's nur durch Christus. Zum Schluss noch vier Anwendungen. Wie ihr sinnbildlich den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken könnt. Erstens, Abendmahl feiern. Es ist wohl nicht von ungefähr, dass eines der zwei Sakramente, die Christus eingesetzt hat, Klammer auf, Sakrament ist ein ganz normales Wort, bezeichnet die zwei Symbole, die Jesus eingesetzt hat für die Gemeinde, Taufe und Abendmahl. Jesus hat das Abendmahl verbunden mit dem Essen von Brot und dem Trinken von Wein. Noch ein Hinweis, Abendmahl, nichts Heiliges erst einmal. Abendmahl, warum heißt ein Abendmahl Abendmahl? Obwohl wir das gewöhnlich vormittags feiern, weil es damals abends gefeiert wurde. Die abendliche Hauptmahlzeit, das war das Abendmahl. Was sagt Jesus dazu? Paulus überliefert, 1. Korinther 11, in der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Also diese Worte schlagen genau in die gleiche Kerbe. Ihr müsst meinen Leib essen und mein Blut trinken, um Anteil zu bekommen am ewigen Leben. Ne, auch im Abendmahl, das bekennen wir ja, wird durch das Brot und den Wein sinnbildlich auf den Tod und das vergossene Blut, den Opfertod von Jesus Christus hingewiesen. Ich könnte jetzt noch weit ausholen, mache ich aber nicht. Wie konnte es zu dem Missverständnis der katholischen Kirche und auch der Lutheraner kommen, als würde es im Abendmahl um die leibliche Gegenwart von Leib und Blut Christi gehen? Da gibt's Gründe für, aber am besten, man beschäftigt sich nicht zu viel damit. Aber tatsächlich ist diese Stelle, insbesondere für die katholische Kirche, eine der Hauptstellen, die für ihre Lehre von der Eucharistie verwendet werden. Leider. Also erstens, Abendmahl. Und Abendmahl feiert ihr immer gemeinsam als Gemeinde. Wie kann man noch sinnbildlich den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken? Also Abendmahl. Zweitens, gewöhnliche Mahlzeiten. Also gewöhnliche Mahlzeiten auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus ausrichten. Ich rede jetzt nicht von geheimen Abendmahlen oder so, sondern ganz normale Mahlzeiten, morgens, mittags, abends. Auch hier könnt ihr den Leib von Jesus und sein Blut in gewisser Weise zu euch nehmen. Da reicht schon ein Gedanke, ein ganz naheliegender Gedanke. Wo kommt dieses Brot her, das euren Leib erhält? Von Gott. Wo kommt die Vergebung der Sünden her, durch die Gott euch das ewige Leben erhält? Durch Christi Leib. Das kann man als Familie so halten, dass im gesprochenen Gebet vor der Mahlzeit eine Gewohnheit eingeführt wird, nämlich für beides zu danken, für die Nahrung auf dem Tisch und für den Leib, den Jesus für uns hingegeben hat. Es spricht auch nichts dagegen, dass du im Stillen beim Essen deine Gedanken immer wieder mal zum gekreuzigten Christus schweifen lässt. Dritte Möglichkeit, um den Leib von Jesus zu essen und sein Blut zu trinken. Lerne Bibelverse auswendig, die das Leiden und Sterben von Christus besonders eindrücklich zum Ausdruck bringen. Sage dir diese Verse laut oder still immer wieder auf. Meditiere darüber, das heißt, konzentriere dich auf den Inhalt darin und seine große Bedeutung. Und ich habe hier so ein paar Vorschläge an Bibelversen. Lukas 22 von Vers 41. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete Jesus nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Also eigentlich wollte Jesus sein Leben nicht geben, nur im Blick auf uns. Aber im Blick auf den Vater war es ihm unmöglich, sein Leben nicht zu geben. Also dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, hängt zutiefst zusammen mit der ewigen Liebe zwischen Vater und Sohn. Darin ist das begründet. Deswegen habe ich mir den ausgewählt. Johannes 19 von Vers 28. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Galater 2, Vers 20, einer meiner Lieblingsverse, da sagt Paulus, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir, und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich gegeben hat. Ein Klassiker, Johannes 3, Vers 16. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Na hier, seinen Sohn hergegeben als Sühneopfer. Aber fast das Beste zum Schluss. 1. Timotheus 1, Verse 15 und 16. Paulus spricht hier, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht, sagt Paulus. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Es gibt noch eine Menge weiterer Bibelverse. Aber macht sie euch zu eigen. Macht sie euch zu geistlichem Brot. Die vierte Möglichkeit, um den Leib von Jesus zu essen und sein Blut zu trinken, beten und singen. Mach es dir zur Angewohnheit, Gott vor allem für die Gabe seines Sohnes zu loben. Also aus meiner Sicht ist es erst einmal grundsätzlich ein Segen, dass es hunderte von Liedern gibt, die wir singen können. Meines Erachtens, so vom Anteil her, gibt's zu wenig Lieder, die das, was Jesus hier als sein Anliegen weitergibt, zum Inhalt haben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also es ist, sehr oft ist von den Folgen des Evangeliums die Rede. Aber es wird nicht beschrieben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Die Lieder, die das tun, haben meistens, ne, wenn dann die Zeitangabe ist, eine 16 oder eine 15 vorweg. Und dann kommt der Pietismus, auch gut, ne? Aber da ist dann auch viel davon die Rede, was der Tod dann für Folgen hat in meiner Seele und für das fromme Leben. Alles gut. Aber Leute, es geht hier, also die Lieder, von denen ich hier spreche, das sind Lieder, wo man selbst vergessen auf Christus schauen kann. Weil einfach nur geschildert wird, was er für uns am Kreuz getan hat. Jesus ist kommen, eine Liedstrophe. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm, Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Es gibt eine schöne, mir ist Erbarmung erfahren, eine meiner Lieblingsstrophen. Ich hatte nichts als Zorn verdient. Und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Ja, ich schließe mit Offenbarung 1, 5 und 6. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig.